Ich will mal einen Punkt positiv aufgreifen, das ist das mit der geostrategischen Bedeutung. Ja, gerade jetzt, wo deutlich wird, die Konkurrenz um den Anschluss von Staaten an die EU kommt an eine Grenze des friedlichen Eingliederns oder das friedliche Eingliedern kommt an eine gewisse Grenze, wird deutlich, dass die Macht über andere Staaten zu haben, die militärische Macht, dass das die Grundlage dieses ganzen friedlichen kapitalistischen Eingliederns ist. Und da ist diese Geschichte von diesem Brzezinski, der eben Sicherheitsberater von Präsident Carter gewesen ist in den 70er Jahren, späten 70er Jahren, der sagt, und ich glaube, das mit der eurasischen Landmasse, das kenne ich so nicht, ich kenne den Satz, Russland ohne die Ukraine ist nicht verteidigbar. Und das ist auch eine interessante Auskunft. Da merkt man dass die Ukraine, außerdem, dass sie ein Bereich ist, wo eben darum gerungen wird, welche der Mächte das Sagen dort hat, auch welche der Mächte sich der sicher schmächtigen Potenzen, wirtschaftlichen Potenzen dieses Landes bedienen kann und welcher davon ausgeschlossen ist. Dass abgesehen von den beiden eben noch die dritte Ebene der Staatenkonkurrenz nicht unbedeutend ist, nämlich geostrategisch, was die militärische Verteidigbarkeit Russlands als Weltmacht betrifft, ist die Ukraine offenbar eine ziemlich entscheidende Größe. Und da hat er eben gesagt, Russland hat die Perspektive eines Wiederaufstiegs nie ohne die Ukraine, nur mit der Ukraine. Und ja, und die Zugehörigkeit geht es da jetzt gerade. Das war das eine. Das zweite, was ich nicht so positiv aufgreifen wollte, war das mit dem Untergang der Weltmächte und mit der Überdehnung. Der Witz ist, die Amerikaner kämpfen gerade schwer drum, zu entscheiden, ob es eigentlich über eine Überdehnung ist, was im Moment vorliegt, oder ob das genau ihrer Macht entspricht. Das weiß man ja immer hinterher, wenn es nicht mehr geht, dann kann man rückblickend leicht sagen, ja, Imperial Overstretch. Das glaube ich schon, das geht leicht rückwärts. Aber vorwärts, da sagen die Amerikaner nichts Overstretch, wir machen das. Und damit will ich jetzt noch einen Augenblick dazu kommen. Die Europäische Union mit ihrer Tour, und speziell die deutsche Regierung mit ihrer Tour, Länder richtig bedingungslos auf die EU-Lebensweise festzuklopfen, richtig dem europäischen Kapitalismus zu unterwerfen, das ihnen als die einzige Existenzchance zu lassen und dann natürlich ihnen aufzuzwingen, bewährt euch an diesen Maßstäben. Das ist schon sehr die Tour, wie Deutschland das die Ausdehnung der EU betreibt und betrieben hat. Und das hat sie immer kombiniert, seit der Wiedervereinigungszeit, also seit 25 Jahren, immer zu kombiniert mit, und es muss für Russland überhaupt nichts heißen, also Russland muss sich gar nicht beleidigt oder zurückgedrängt fühlen, wir behandeln Russland nebenher und gleichzeitig als privilegierten Partner und können bestens mit dem Land. Es hat seine Konjunkturen gehabt. Kanzler Schröder hat mit Russland besonders gut gekonnt. Damals, wie der zweite Bush eben diesen Irakkrieg angezettelt hat und Deutschland nicht mitgemacht hat, da hat man sich sehr distanziert gegen die Amerikaner mal gestellt und eine strategische Partnerschaft mit Russland gepflegt. Damals hat man auch diese Gaspipeline durch die Ostsee geplant und dann ja auch verwirklicht. Und auch die Merkel hat noch den Standpunkt gepflegt, es gibt immer ein Vorwärts der EU und einen Weg, wie Russland damit leben kann. Das war immer schon die Beschneidung russischen Einflusses, die Zurückdrängung, aber immer verbunden mit dem Angebot, naja, ihr wollt doch beim Westen mitmachen, ihr wollt doch jetzt auch kapitalistisch und kooperativ sein. Na gut, mit uns könnt ihr immer besondere Beziehungen haben. Und sie haben diese Zweigleisigkeit 25 Jahre lang mit verschiedenen Gewichtungen durchgehalten. Und jetzt haben sie ein Niveau des Konflikts angezettelt, in dem sie nicht mehr das Subjekt sind. Das war ja jetzt ja gerade die Rede davon. Wenn man die friedliche Eroberung an ihre Grenzen führt und das zu einer Frage militärischer Selbstbehauptung, in dem Fall militärischer Selbstbehauptung der Russen wird. Dann steht auf der anderen Seite die Militärmacht der NATO als die andere Seite. Und dann ist auf einmal der Konflikt auf einem Niveau, das sind die europäischen Staaten, die den geschürt und gefördert haben, weil sie die Ukraine sich zuordnen wollten. Die sind auf einmal damit konfrontiert, dass sie jetzt gar nicht mehr das Subjekt dieses Konflikts sind. Jetzt kommt der amerikanische Präsident und sagt, er macht sich zum Schutzherrn der nationalistischen Fanatiker in Kiew. Sie reisen jetzt hin und sagen, wir verschaffen euch Waffen zum Beispiel, Geld. Der amerikanische Präsident reist nach Europa und sagt, Russland muss einen Preis zahlen für die Ukraine und die deutsche Regierung ist schon längst wieder dabei zu sagen, okay, der ist jetzt bezahlt oder jedenfalls so ungefähr, findet man wieder einen Weg, diese Doppelgleisigkeit zu fahren. Und der amerikanische Präsident sagt, der Preis ist noch lange nicht bezahlt. Kurzum, jetzt ist es eine Konfrontation, in der die Amerikaner drauf dringen, dass dann aber auch, wenn Militärmacht gefragt ist, dass dann auch Amerika das letzte Wort in diesen Entscheidungen hat, wie der Konflikt gehandhabt und betätigt und bewältigt wird. Und die Bündnispartner, jetzt merkt man ja die Reise des Präsidenten in Europa, gefälligst mehr aufrüsten sollen, gefälligst sich von dem Gasgeschäft mit Russland so gut es geht freimachen sollen. Amerikanischer Präsident sagt, wir liefern euch das Gas, kauft es den Russen nicht mehr ab. Kurzum, jetzt hat der Konflikt den Charakter der Kalten Kriegskonfrontation eigentlich wieder gekriegt. Und das ist den Amerikanern verdammt recht. Weil die Kalte Kriegskonfrontation ist die Weise, wie sie sich die konkurrierenden kapitalistischen Großmächte als Bündnispartner zu- und unterordnen. Seit 1990 suchen die Amerikaner den Ersatz für die große Konfrontation mit der Sowjetunion. Der erste Ersatz war neue Weltordnung des ersten Bush. Er macht einen Krieg gegen den Irak, den ersten Irakkrieg, damals wegen Kuwait. Und die Welt soll sich dahinter stellen. Dann die ganze Schiene mit War on Terror, also der weltweite Krieg gegen den Terror. Amerika versucht ein ganzes Jahrzehnt lang, die Welt in eine Konfrontation gegen den Terror und hinter sich zu schauen. Und all die Konfliktstoffe haben die Qualität des Kalten Kriegs in Sachen Gleichschaltung der Bündnispartner nicht hingekriegt. Die waren für die Amerikaner alle unzureichende Ersatzmaßnahmen. Und jetzt ist die nächste Stufe, jetzt ist das wieder die Gelegenheit, die Partner, die sich ja immer weniger an Amerika orientiert haben, die immer freier in Konkurrenz zu den Amerikanern an der Front des Geldes, des Euro gegen den Dollar, an der Front der, wo findet Wachstum in der Welt statt und wo nicht, und in Sachen strategischer Ausrichtung, eben strategische Partnerschaften mit Russland und China einzugehen, war den Amerikanern in dem Sinn nie recht gewesen. Jetzt ist die Konfrontation auf einer Ebene, eben der militärischen, angelangt und das ist der Hebel, wie Amerika sich seine Bündnispartner wieder zu- und unterordnet. Und die deutsche Regierung ist bemüht, sich dieser Inpflichtnahme zu entziehen. Das ist der Grund, warum in Deutschland, wie man das so sagt, die Putin-Versteher nicht aussterben. Ja. Ja, Sie kennen ja das. Es gibt die Zeitungen, also die FAZ macht das seit zwei Wochen, alle zwei Tage. Die beklagen sich einfach, dass es zu viel Putin-Versteher gibt. Und man hat ja auch gemerkt, in der großen Politik gibt es sehr viele Politiker der zweiten Reihe. Also nicht die allerersten Verantwortlichen für die nationale Linie, aber in der zweiten Reihe. Sehr viele, sehr im Sinn einer kapitalistischen Nation seriöse Leute, die sagen, das kann man doch nicht machen, was die machen. Das geht von dem Günther Verheugen, das war in der NN gestanden, über den Horst Teltschik, der war bei, weiß nicht, was Maischberger, was der Maischberger. Das ging bei Anne Will, Donjani und zwei, drei Leute. Alle sagen, das ist doch unmöglich, was die machen. Die verlassen den Weg, den Erfolgsweg Deutschlands. Nämlich diese Zweigleisigkeit. Und man merkt dann, die Debatten sind alle so irrational. Im Grunde sind es welche, die alternativen Imperialismus vorschlagen. Eben, bleibt doch bei dem Weg von gestern. Der hat doch Deutschland gut getaugt. Aber reden tun sie auf der Ebene dieser Rechtskategorien, dieser Rechtfertigungen, dieser Legitimationsfragen, Legitimitätsfragen, von denen ich vorhin geredet habe. Dann sagt er, die hätten doch auch gewisse Rechte in der Ukraine. Der Westen ist auch nicht sauber. Dann wird so argumentiert, aber meinen tut man. Deutschland hätte sich doch von der Unterordnung unter die USA schon ein ganzes Stück weit freigeschwommen und jetzt gerät man wieder ganz, ja, ins Kielwasser von den Amis, wegen der Konfrontation mit Russland, die man bis an die Grenze des Militärischen treibt.
Ja, ich muss nur sagen, ein Einwand gegen die EU-Politik hinsichtlich der Ukraine ist es ja im Prinzip auch überhaupt
nicht. Nein.
Ja. Ich sage immer, dabei, ja, also auf diesem Weg hätte man mehr dran denken müssen, was der Putin eigentlich davon halten tut. Ja? Also das ist ja gar nicht so, dass sie das Ziel und den Zweck, der da ukrainemäßig verfolgt wurde, irgendwie in Frage stellen.
Überhaupt nicht.
Sondern es ist, war dabei, hätte man doch die Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten von dem Herrn Putin
ja,
etwas mehr
von Russland
bedenken
müssen, mehr darauf eingehen, sie von Anfang an in ein Gespräch einbinden müssen. So wird geredet, ja.
Mir leuchtet das, was du über die USA gesagt hast, überhaupt nicht an. Also es kam ja im Prinzip kam bloß vor, in den USA ist dieser Konflikt gerade recht, um eine Einheit zu schmieden, die sie seit dem großen Ost-West-Gegensatz vermisst. Das finde ich als Urteil über den amerikanischen Standpunkt nicht richtig. Das ist bestenfalls ein Kollateralnutzen. Aber es ist doch gar nicht so, dass das ein rein europäisches Projekt gewesen ist. Es waren doch die Amerikaner, die ganze Zeit den Umgang Europas mit der Ukraine kritisiert haben, in dem Sinne, dass sie den Vormarsch, den auch Amerika haben will, also den Vormarsch des Westens und der NATO vor allen Dingen, nicht ordentlich im amerikanischen Sinne vorantreiben. Also gemessen an dem auch amerikanischen Programm sind doch die Europäer gerade immer kritisiert worden. So, und insofern und daran merkt man mal nicht was. Und deswegen leuchtet mir auch nicht ein, dass du vorhin den Beitrag von der Dame da ganz hinten als idealistisch gekennzeichnet hast, dass es um die Zurückdrängung Russlands geht. Dass es den Westmächten um die Zurückdrängung Russlands geht. Ich meine, das ist durchaus kennzeichnend, weil in allen Fragen auf der Welt hat man es immer, die man gewaltmäßig für sich entscheiden will, hat man es immer irgendwie mit Russland zu tun. Von daher, und zwar auch über die Frage hinaus, dass man selber als Machtblock wachsen will und sich Territorium aneignen will, hat man es immer mit Russland zu tun und auch Interesse daran, die russische Macht zu schwächen. Und das hat man in den ganzen 90er Jahren so dermaßen erfolgreich getan in der Jeltsin-Zeit. War das richtig Programm, diese Nation ökonomisch und militärisch klein zu machen? Das ist dann mit Putin nicht mehr ganz so gelungen. Also kurzum, was ich sagen will, auch in der Ukraine haben die USA maßgeblich mit daran mitgewirkt und das vorangetrieben, Russland diesen wichtigen Einflussbereich streitig zu machen. Und wenn sie jetzt militärisch da aufmarschieren und ihren NATO-Partnern vertraglich garantieren, sie gegen Russland zu verteidigen und da quasi ein Militärszenario schon entwerfen, ein Kriegsszenario, dann machen sie es durchaus aus ihrem eigenen Interesse, Russland zurückzudrängen.
Ja, halb. Also erstens, ja, Amerika viel mehr als die Europäische Union. Ist die Ukraine sowieso scheißegal. Amerika hat an der Stelle und an vielen Stellen immerzu Russland als den Widerpart seiner Potenz die Welt zu regeln. Also das gilt in Syrien, kann man nicht alles regeln, wie man will, weil Russland den Assad weiter stützt. Im Iran ist die Frage mit der Atomwaffenbewaffnung, da braucht man Putin oder braucht man die russische Unterstützung, damit man denen den Weg zur Atombombe abschneiden kann. Und das sind nicht die einzigen Fälle. Kürzlich war Libyen, da waren auch die Russen das Hindernis. Also insofern, ja, die Russen sind immer das Hindernis. Amerika will die russische Macht brechen, zerstören. Russland ist auch nach dem Ende der Sowjetunion und nach allem Einflussverlust und nach allem Zurückfallen in Sachen technologischen und militärischen Potenzen in den letzten 25 Jahren immer noch viel zu groß, um für die amerikanische Weltmacht ja, quasi eine tolerierbare Mittelmacht zu sein. Jetzt hat Obama ja gestern gesagt, Russland ist eine Mittelmacht. Da merkt man das genau. Russland sagt, wir sind eine Weltmacht. Und er sagt, eine Regionalmacht, die aus Schwäche handelt. Also in der Hinsicht ist erstmal richtig, ja, Amerika stört sich an der militärischen Fähigkeit, die Russland hat und die deswegen immer ein Hindernis der Potenz der USA ist, den Weltlauf zu bestimmen. Stimmt. Deswegen geht es denen viel klarer noch als den Europäern einfach um die Demontage russischer Macht. Das ist das Erste. Das Zweite, da will ich jetzt ein bisschen das hochhalten, was ich gesagt habe. Alle Konfrontation Amerikas, seit dem Kalten Krieg übrigens, auch der Kalte Krieg war ja so eine Phase, hat immer die Doppelbedeutung. Beschränkung, Zurückdrängung, Vernichtung einer entgegenstehenden Militärmacht und damit die Disziplinierung aller Bündnispartner. Das hat immer schon die Doppelbedeutung gehabt. Und wir haben jetzt wirklich an 20 Jahre Kriegsgeschichte der USA auch so immer rumanalysiert, dass sie mit diesen ganzen Szenarien, war jetzt ja die Rede davon, Irakkrieg, War on Terror und so weiter, immerzu auch die Disziplinierung der Partner angestrebt haben. Und dann war die Konfrontation nicht gewichtig genug, um das zu leisten. Also die Seite hat es ganz bestimmt auch. Jetzt von der EU her, da meine ich, muss man jetzt wieder die andere Seite sagen. Einerseits ist auch die Europäische Union als Mitglied der NATO, als Mitglied des Bündnisses, das gewaltmäßig in der Welt quasi keinen Widerstand treffen möchte. Auch gestört, herausgefordert durch die Existenz russischer Macht. Es gibt also auch da das Interesse, die russische Macht zu stören, zu zerstören, zurückzudrängen. Das ist durchaus ein Moment der europäischen Zielsetzungen. Also ja, insofern verstehe ich das. Den negativen Zweck der Expansion Russland schädigen, gibt es durchaus. Aber ich finde es nach wie vor verkehrt zu sagen, die expandieren bloß, weil sie Russland schädigen wollen. Das finde ich ein Quatsch. Die wollen selber den Machtblock darstellen, der Europa beherrscht. Und da ist der Gedanke, jetzt sage ich mal ganz blöd, selber wollen sie nichts, sie wollen bloß als NATO die entgegenstehende Militärmacht brechen. Das ist höchstens immer die eine Hälfte bei der EU. Die andere Hälfte ist, und mit der NATO wollen sie die NATO funktionalisieren für den Aufbau ihrer eigenen Macht. Und nach der Seite hin immer auch gegen die USA. So, und in diesem Hin und Her sind sie ja jetzt auch wieder gefangen. Deswegen fühlt sich ja die deutsche Regierung jetzt so uncomfortable, unwohl. Weil sie jetzt auf ein Niveau von Konfrontation verpflichtet werden, das sie so wieder gar nicht wollen.